herzlich willkommen zu einer weiteren Sommerfolge von Temperatur und Taktik. Heute mit einem Gast, den ich schon ganz lange kenne und ich freue mich schon auf das Gespräch. Ich bin Andrea Nakolz, ich bin Fachärztin für Anästhesie und berate Einrichtungen zu gesundheitsbezogener Klimaanpassung, also zurzeit insbesondere zu Hitzeschutz. Und ich bin auch mal eine Zeit lang als Notärztin in Berlin unterwegs gewesen. Das war schlussendlich ja ein bisschen der Ausgang, warum ich mich überhaupt mehr mit Hitze und Gesundheit auseinandergesetzt hatte, weil ich vor 5 Jahren, 2021, einen Tag hatte. Da war ich 12 Stunden im Dienst und ich hatte 11 Einsätze. Und am Ende des Tages habe ich gedacht, die waren jetzt eigentlich alle irgendwie hitzebedingt. Aber ich habe es nirgends aufgeschrieben und irgendwie komisch. Ja, also die Leute sind irgendwie kollabiert und der eine hatte einen Herzinfarkt und waren dehydriert. Und ja, das hat mich sehr beschäftigt und dazu geführt, dass ich mich mehr mit Hitzeschutz und Hitze auseinandergesetzt habe. Und jetzt sitze ich hier 5 Jahre später mit Jörg Schmid, meinem ehemaligen Kollegen bei Klug, der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit, der gerade einen viralen Post genau zu dem Thema hatte, die mich mal dazu gebracht haben, zu Hitze mehr zu arbeiten. Hallo Jörg, magst du einmal erzählen, was du sonst noch so tust und wer du bist?
Hallo Andrea und hallo an alle, die zuhören. Mein Name ist Jörg, ich bin Arzt in Weiterbildung für Allgemeinmedizin in München und fahre dort eben auch Notarzt, was in München auch schon vor dem Facharzt möglich ist, zum Glück in Bayern. Berlin geht es ja gar nicht. Und ja, Andrea, wie du gesagt hast, wir kennen uns eigentlich von Klug. Da habe ich eine Zeit lang hauptamtlich gearbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter, habe dann mich ein bisschen mehr auf meine Facharztweiterbildung und das Medizinische konzentriert, bin da aber noch ehrenamtlich aktiv in dem Bereich und wurschtel mich gerade so durch meine Weiterbildung in München und bin aber trotzdem noch super nah dran am Thema Planetary Health, Hitze, bin zum Beispiel bei der DGAM, bei der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin, im Vorstand in der Sektion Klimawandel und Gesundheit. Und auch auf internationaler Ebene vernetzt. Wir hatten jetzt gerade erst das Treffen in Paris von der WONCA. Das sind das Treffen der deutschen AllgemeinmedizinerInnen und auch der jungen ÄrztInnen in Weiterbildung.
Ja, ich sehe schon, du bist total umtriebig und machst 1000 Sachen. Dann wird deine Facharztweiterbildung wahrscheinlich ewig dauern, genau wie es bei mir auch gedauert hat. Aber ja, dafür arbeitest du natürlich an spannenden Themen. Du hattest diesen viralen Post bei LinkedIn. Da habe ich dich nach langer Zeit mal wieder gesehen. Und hast darüber berichtet, während der Hitzewelle, die im Juni auch natürlich in München stattgefunden hat, was dir da als Notarzt so passiert ist. Und das hat wirklich irgendwie eine relativ große Welle gemacht, zumindest auf LinkedIn. Erzähl mal, was hast du denn da geschrieben und was denn dann passiert danach? So, warst du vorher schon mal viral? Also ich, in dem Ausmaß wie du da, ich glaube ich noch nicht.
Nee, war ich auch nicht, war auch überhaupt nicht geplant. Ich bin auf LinkedIn mit ein paar Hansel befreundet, mache alle Schaltjahr mal einen Post. Aber an dem Tag, das war ein Mittwoch, glaube ich, in der Hitzewelle hatte ich Notarztdienst und wir hatten zur Mittagspause schon mindestens 4, 5 ganz klar hitzeassoziierte Notfälle. Und ich dachte, das muss ich jetzt einfach mal da raushauen und habe dann einen kleinen Post gemacht, wo ich einfach nur diese Notfälle beschrieben habe, die wir an dem Vormittag hatten und eben auch verbunden habe mit der Aussage, dass die Klimakrise eine Gesundheitskrise ist, aber nicht so wahrgenommen hat, weil in keinem der Totenscheine, in keinem der Notarztberichte steht hier Klimakrise drin und trotzdem ist sie die ganz, ganz klar mit dieser Hitzewelle die Ursache von diesen Erkrankungen gewesen. Und wir wissen das ja seit Jahrzehnten. Wir kennen die Übersterblichkeiten, die vom RKI berechnet werden. Wir kennen die Physiologie, also die Mechanismen, wie mehr Hitze zu Mortalität und Morbidität, also zu Krankheit und Tod führt. Aber damit können die Menschen oft sehr wenig anfangen, weil Hitze eben leise tötet. Man sieht das nicht, es macht keinen Knall, es gibt keine Bilder, es gibt keine Politiker, die dann betroffen in die Kameras schauen, sondern die Menschen sterben einfach und sind dann weg. Und dem habe ich versucht, ein Gesicht zu geben und scheinbar hat es einen Nerv getroffen und ganz viele Menschen berührt und ihnen aus der Seele gesprochen. Im Verlauf wurde natürlich sehr viel darüber diskutiert, was wir jetzt aus der Hitzewelle lernen können, wie politisch damit umgegangen werden soll, was es auch bedeutet für den weiteren Verlauf des Sommers. Und dazu durfte ich dann ein paar Medien und Menschen auch sprechen und da meine Sicht als Notarzt mit einbringen. Und ich glaube wirklich, dass es auch aus kommunikationspsychologischer Sicht ganz wichtig ist, dass wir diese Sicht auch teilen, weil es eben was anders ist als nur Zahlen und Fakten und abstrakte Berechnungen, sondern wirklich der Blick auf die Menschen, die da sterben und leiden.
Ja, und genau deshalb bist du heute auch hier, weil wir zwar jetzt mittlerweile unterschiedliche Berufe haben und auch in unterschiedlichen Bereichen in der Klinik oder eben ambulant arbeiten oder gearbeitet haben und wir darüber heute sprechen wollen, was ist denn das jetzt eigentlich, was da passiert? Also was ist eigentlich, auch jetzt 5000 Hitzetote in 2 Wochen, das ist halt so eine Zahl. Also meine eigene Oma ist gestorben in der Zeit. Sie war sehr alt und sehr krank und es ist auch alles, es ist halt traurig, aber es ist halt nicht einfach nur eine Zahl, ne? Da sind einfach 5000 Menschen gestorben, 5000 Familien, die einfach jetzt um ihre Angehörigen trauern und die das jetzt im Sommer irgendwie machen müssen, in meinem Fall, und sich noch irgendwie damit auseinandersetzen, dass das jetzt quasi während einer Hitzewelle passiert ist. Darüber wollen wir heute sprechen und vielleicht steigen wir einfach direkt mal ein. Du hast es ja beschrieben in deinem Post, aber für diejenigen, wir verlinken den hier auch in den Shownotes, sodass man sich den nochmal angucken kann. Den gibt es natürlich noch, aber für diejenigen, die ihn jetzt noch nicht gelesen haben, was ist dir denn da so passiert? Was gab es denn für Patienten?
Also grundsätzlich ist Hitze und Hitzeerkrankung ein total breites Feld, weil Hitze wie viele andere Umweltrisiken alle Organsysteme irgendwie betreffen. Man denkt dann, das ist erstmal ein Hitzschlag oder Hitzeerkrankungen wird tatsächlich so direkt die Temperatur oder auch die Sonneneinstrahlung aufs Gehirn ursächlich ist. Was aber, glaube ich, habe jetzt keine Zahlen dazu, aber in meiner Wahrnehmung das Häufigere ist, sind einfach die Folgen von der langen Wärme auf den Körper, auf die Physiologie. Ich mache mal ein paar Beispiele von dem, was ich auch gesehen habe. Der allererste Einsatz war auf Reanimation. Als wir angekommen sind, war der Patient aber tot und so, dass wir auch nichts mehr tun konnten. Der hatte eine Herzschwäche, also eine chronische Herzinsuffizienz. Was heißt, dass der Körper oder das Herz so geschwächt ist, dass es sich nicht mehr an veränderte Bedarf anpassen kann. Und in der Hitze ist es so, dass die Gefäße, insbesondere in der Haut und in der Peripherie, in den Armen, in den Beinen weitgestellt werden, weil der Körper sich abkühlen will, weil er Blut nach außen lagern will, damit es die Wärme abgeben kann. Damit hat das Herz eine größere Belastung, weil es mehr Blut transportieren muss und ein geschwächtes Herz schafft es nicht und dann kriegt es einfach nicht mehr hin, Blutdruck aufrechtzuerhalten und es kommt zum Kreislaufversagen. So ist es bei dem Menschen höchstwahrscheinlich passiert. Den zweiten Fall, den wir hatten, es war eine Patientin mit einer hochgradigen Bradykardie, also einem ganz langsamen Herzschlag. Wir sind zu ihr gekommen, sie war. Und was eben mich auch in allen diese Notfälle direkt betroffen gemacht hat, diese Wohnungen waren unglaublich warm. Also selbst vormittags in Tropennächten schaffen das, kann man die Wohnungen eigentlich nicht mehr kühl kriegen. Das heißt, die Menschen sind über Tage Dauerwärme und Hitze ausgesetzt. Kommen also zu dieser zweiten Patientin, die sitzt auf dem Sofa, blass, kaltschweißig, schwindelig, hat eine Herzfrequenz von 35, also eine Bradykardie. Man sieht ja schon an, dass sie ziemlich ausgetrocknet ist und sie hatte in ihrer Dauermedikation auch einen Beta-Blocker, das ist ein Medikament, das bei ganz vielen Herzerkrankungen angewendet wird, um eigentlich den Herzschlag ein bisschen langsamer zu machen, den Blutdruck zu senken. Wenn es jetzt aber so ist, dass sie in der Hitzewelle es nicht schaffen, genug zu trinken, dann sammelt sich dieser Beta-Blocker im Blut an, weil die Nieren das eben nicht mehr ausscheiden können und dann wirkt er zu stark und schwächt eben oder verlangsamt das Herz so stark, dass sie eben diese Bradykardie kommt. Auch ein ganz klassischer Fall, den ich wirklich aus der Literatur sozusagen kannte und so wieder erlebt habe. Ich mache einfach mal weiter. Dritter Fall, ein Herr, der in seinem Bett lag, nicht mehr ansprechbar war, der Fieber hatte, der auch sehr ausgetrocknet war und bei dem schon bekannt war, dass er eine Nierenschwäche hat. Wir haben da dann einen Verdacht auf eine Sepsis gestellt, das ist eine Blutvergiftung, was auch oft vorkommt bei Menschen, die austrocknen, insbesondere eine sogenannte Urosepsis, also eine Blutvergiftung, wo Bakterien über die Harntrakte aufsteigen. Wenn eben die Niere weniger Harn produziert und das Ganze nicht mehr gespült wird, sozusagen, kann es dazu kommen, dass sich dann eine Blutvergiftung mit Bakterien entwickelt. Und wie gesagt, der Zusammenhang dieser Fälle war, ich kannte das so nicht. Natürlich kannte ich Herzversagen und ich kenne auch Sepsis, aber dass es sich so häuft, und dass es so, ja, auch so starke Ausprägungen davon sind, in so heißen Temperaturen, das kannte ich bisher nur aus dem Lehrbuch. Und das war einfach in der Summe dann so, dass ich dachte, boah, krass, irgendwas ist gerade echt anders. Und das hat sich im Nachhinein auch gezeigt. Wir haben Rekordtemperaturen Tag nach Tag gemessen. Die Hitzewelle war unglaublich lang, unglaublich heiß und auch die Nächte waren echt warm. Und das hat wirklich, das haben wir jetzt ja auch mittlerweile in Zahlen vom RKI bekommen, dass es unglaublich viele Menschenleben gekostet hat.
Das Robert-Koch-Institut hat ja mittlerweile, also veröffentlicht wöchentlich im Sommer, die Übersterblichkeitszahlen durch Hitze quasi und haben jetzt ja schon gesagt, also in diesem Jahr waren wir quasi bis Ende Juni bei 1100 und ein paar Hitzetoten, was eine absurd hohe Zahl ist, ne? Also doppelt so viel wie im gesamten letzten Jahr beispielsweise. Ich habe ganz viele Kommentare jetzt mitgeschrieben und wir gehen das jetzt einfach mal nacheinander durch und hoffen, dass wir nichts vergessen. Zum Thema warme Wohnung. Ich hatte auch mal einen Patienten im Schockraum, also ich war die Anästhesistin im Schockraum und dort war es so, der ist genau das, der hat gekrampft und ist quasi krampfend vor einem Supermarkt aufgefunden worden. Und das war tatsächlich schon 2 Tage nach der Hitzewelle damals. Und man hat dann im Schockraum festgestellt, und der Verdacht war erst so, septisch, wer weiß, oder vielleicht Epilepsie. Dann hieß es ja, er hätte auch eine geistige Behinderung, lebt alleine und so weiter. Und dann haben wir die Temperatur gemessen. Er hatte dann im Schockraum eine Körperkerntemperatur von 39,6 Grad. Und dann war es so, Moment mal, ist das hier hitzebedingt? Und dann stellte sich eben genau das raus, dass er sich während der Hitzewelle nicht rausgetraut hatte. weil es halt so heiß war, aber in seiner Wohnung war es halt auch mega heiß. Und der ist dann quasi beim ersten Mal rausgehen, quasi noch irgendwie überhitzt, Belastung, dann krampfend zusammengebrochen. Ne? Und das war auch so ein, also auch spannend, weil überhaupt erstmal rauszukommen, also so 2 Tage später war das jetzt Hitze, ja, der war nicht septisch, der hatte keinen Infekt. So, und dieses, wie bemerkt man das eigentlich? Was muss man eigentlich auch als medizinisches Personal in seine Differentialdiagnosen mit aufnehmen und an sowas erstmal zu denken, weil es ist ja schon bemerkenswert, was du beschreibst. Nicht in der Dramatik hatte ich halt vor 5 Jahren als Notärztin. Jetzt würde ich sagen, wir beide sind wahrscheinlich so klimawandelsensible Ärztinnen. Ja, und das, also ist so ein, also das überrascht mich halt irgendwie immer. Als nächsten Punkt dann Medikamente. Das mit dem Beta-Blocker spannend, kenne ich auch nur aus dem Lehrbuch. Sind dir noch andere Auswirkungen von Medikamenten begegnet? Also ich denke jetzt so klassischerweise, also ist ja Menschen mit psychischen Erkrankungen, die Psychopharmaka nehmen, können weniger gut schwitzen. Hattest du da auch was dir begegnet ist oder vielleicht auch in der Praxis als Hausarzt?
Was wir total oft sehen, sind natürlich Diuretika, also wassertreibende Medikamente, die nicht in der Hitzewelle angepasst werden. Das verstärkt diese Austrocknung. Das war auch bei mehreren von diesen Patienten der Fall. Das heißt, die Patienten müssen wassertreibende Medikamente nehmen, damit der Körper nicht überwässert. Aber wenn sie es eben nicht mehr schaffen, genug zu trinken oder der Körper auch viel schwitzt, dann muss man diese Medikamente unbedingt anpassen. Und wenn das nicht passiert, dann treiben diese wassertreibenden Medikamente das, was sie tun sollen, Wasser raus zusätzlich und unterstützen eben diesen Austrocknungsprozess. Ich glaube, das ist die Medikamentengruppe in der alltäglichen Praxis, die am relevantesten ist und wo wir auch wirklich was tun müssen als Ärztinnen und Ärzte, als die Tätigen, als die hausärztlich Versorgenden oder in der Klinik. Und das lässt sich auch machen, wenn man die Patienten gut führt, kann man es beispielsweise über das tägliche Wiegen machen. Das heißt, die Patienten wiegen sich jeden Morgen und wenn die über mehrere Tage sehen, dass sie Gewicht abnehmen, dann ist es nicht, weil sie so viel Fett verbrennen, sondern weil sie einfach Wasser verlieren und dann müssen sie die Dosis anpassen nach einem fest vorgesetzten, vorher aufbereiteten Plan. Ah. So kann man das machen oder auch zum Beispiel den Blutdruck anpassen.
Und ist es, darf ich da mal kurz reingrätschen, also machst du das einfach so also aus Bewusstsein oder gibt es da Standards dafür, in denen das drinsteht, wie man das am besten macht? Weil nach meinem Wissen gibt es eben für diese Anpassung noch nicht so richtig die Standards. Es gibt jetzt irgendwie diese Heidelberger Hitzetabelle und die Kalorliste jetzt seit neuestem, Halleluja, endlich ist sie da, in der quasi aufgelistet ist, okay, welche Medikamentengruppen gibt es, was passiert, was sollte man tun, aber das ist ja jetzt was seit 2 Wochen alt, packen wir euch alles in die Shownotes. Aber irgendwelche Standards in der wirklich, wie man das umsetzt, kenne ich jetzt bis jetzt nicht.
Habe ich auch noch nicht mitgearbeitet. Ja, wie gesagt, ich kenne es aus der Heidelberger Hitzetabelle und so weiter, aber das ist eben auch sehr individuell. Deswegen glaube ich auch, dass es schwierig ist, da Standards zu machen, weil die verschiedenen Menschen anders drauf reagieren. Andere Krankheiten haben andere Komorbiditäten, andere Medikamente noch mit drin. Das heißt, man muss sich das wirklich vorher überlegen und das ist da, wo es auch eben darum geht, die Ärztinnen und Ärzteschaft zu sensibilisieren für diese Themen. Das Einzige, wo das mir mal aufgefallen ist, als ich noch in Inneren war, bin ich einmal in der Hitzewelle Freitagnachmittag mit meinem Oberarzt wirklich über die Station gegangen und wir haben die Medikamente umgesetzt, weil ich gesagt habe, im Wochenende wird es heiß, wir müssen was tun. Und der hat es gecheckt. Und dann sind wir da zusammen rüber und haben die Diuretik herausgestrichen und bedarfsmäßig Infusionen angesetzt und so weiter, um dann eben die Menschen davor zu schützen. Aber ich glaube nicht, dass es in der Breite passiert.
Ja, und ich finde aber schon, das ist ein total wichtigen Punkt, dass du gerade sagst, Ärzte müssen so Visiten machen. Also als wir im Unfallkrankenhaus in Berlin dieses Hitzeschutzkonzept entwickelt haben, das erste, da haben wir auch gesagt, also haben wir uns Gedanken gemacht, wer informiert eigentlich die Patienten darüber, dass heiß ist und was das für eine Folgen hat und sind dann bei der Hitzevisite gelandet. Und haben gesagt, ja, also da das auch Einfluss auf die Therapie hat, ist es Aufgabe der Ärztinnen und haben gesagt, die Visite muss durch eine Hitzevisite ergänzt werden. Das war eine unfallchirurgische Station. Unfallchirurginnen sind ja sehr gute Handwerker und manchmal machen sie sich nicht so viele Gedanken über Medikamente. Grüße an zuhörende Unfallchirurginnen. Auf jeden Fall dort war es dann so, dass wir am Ende des Sommers, also die haben natürlich nicht jedes Mal, wenn es warm war, bei jedem Patienten eine Hitzevisite gemacht, aber überhaupt die Tatsache, dass wir geschult haben und gesagt haben, denk dran und bitte macht die Hitzevisite, hat dazu geführt, dass auch das Pflegepersonal in Visiten das auch häufiger nachgefragt hat und sie auch mehr selber dran gedacht haben. Und der Anteil an verschriebenen Infusionen im Sommer hat sich um 1/3 erhöht. In dem ersten Sommer, wo ich jetzt dann noch da war und wir das auch gemonitort haben, musste nicht ein einziger Patient wegen akutem Nierenversagen auf die ITS verlegt werden, was von Unfallchirurgie zu ITS häufiger vorkommt, dass das passiert. Und das fand ich total bemerkenswert, ne? Weil das auch in der Maßnahme gar nicht so viel gekostet hat. Und da reden wir nachher vielleicht noch ausführlicher drüber. Das eine große Hitzeschutzthema, das wir jetzt überall hören, sind ja Klimaanlagen. Und ja, aber, ne, also dass Ärztinnen Hitzevisite machen, daran denken, das anpassen im Krankenhaus und dass das auch irgendwie positive Folgen auf die Gesundheit der Menschen hat und dann übrigens auch auf die Kosten im Gesundheitssektor. Diese Maßnahme hat uns überhaupt gar nichts gekostet. Man muss sowieso Visite machen. Zu Medikamenten vielleicht noch. Ich bin ja Anästhesistin und Narkoseärztin und wir Anästhesisten, wir mögen ganz gerne Betäubungsmittel. Und Fentanylpflaster finde ich sowas Faszinierendes, weil die Betäubungsmittelpflaster, wenn es heiß ist und die Haut heiß ist, dann wird das schneller abgegeben. Das heißt, gerade bei älteren Patienten, die irgendwie viel Schmerzmittel bekommen und diese Pflaster haben, die sollte man wirklich nicht irgendwie einfach in die Sonne setzen, wenn sie nicht selber da wegfahren können, weil sie dann möglicherweise sehr gut schlafen. Also das finde ich so, ist für mich so der bemerkenswerteste Grund, einfach aufgrund meiner Disziplin. Dehydratation hast du jetzt auch gerade schon gesagt. Und Nierenerkrankung, das finde ich auch eigentlich total logisch. Was ich nicht wusste früher, ist, dass ja schon der normale Körper, also der gesunde Körper, einfach mehr Wasser, also die Niere ist schlechter durchblutet, weil es heiß ist, weil das ganze Blut halt durch die Haut fließen muss, um die Wärme abzugeben. Das heißt, die Niere ist auch bei Gesunden schlechter durchblutet. Also egal, wie gut jemand mit einer Nierenerkrankung trinkt, wenn es heiß ist, ist die Niere schlechter durchblutet und die haben hohes Risiko, dass die Krankheit sich verschlechtert.
Da gibt es ja auch mittlerweile gute Untersuchungen über so eine hitzeassoziierte Nephropathie, die insbesondere in,
Mittelamerika und Arabisch und Nepal.
Genau, Nepal war es auch, wo das insbesondere bei Landarbeitern beobachtet wurde, dass die eben junge, gesunde Menschen mit akutem Nierenversagen zusammenbrechen und das wird dann insbesondere auf die Hitze zurückgeführt und die Dehydratation. Ja.
Genau, weil sie irgendwie gar nicht so viel nachtrinken können, wie sie schwitzen. Und das ist, also es hat auch einen total hohen Sozial, also auch so, wenn man auf so globale Gesundheit guckt, also wirklich hohen Einfluss, weil das ist zum Beispiel auch in Nepal aufgetreten bei den Menschen, die in den arabischen Ländern auf den Baustellen arbeiten, weil die halt auch so sehr überhitzen und das gar nicht hinterher trinken können und quasi wie so ein, also eine Erklärung, Versuch ist dieses, immer wie so ein kleines Mini-Nierenversagen haben jeden Tag, ne, und irgendwann summiert sich das auch. Und es ist halt krass, weil die arbeiten für quasi verhältnismäßig wenig Geld in den Arabischen Emiraten, in Saudi-Arabien und so weiter. Aber die Gesundheitsversorgung, wenn sie dann ein dialysepflichtige oder eine transplantationspflichtiges Nierenversagen haben, das kriegt dann Nepal und der nepalesische Gesundheitssektor, die natürlich diese Dialysekapazitäten gar nicht haben, was ich einfach bemerkenswert finde. Und die nächste Gruppe, die das wohl treffen soll, sind so prekäre Berufe auch in den westlichen Ländern, so Texas und so, wo es auch lange sehr heiß ist, nämlich Lieferdienste.
Und das Thema Gerechtigkeit ist überall. Wir haben es auch gesehen, insbesondere unter meinem Post auf LinkedIn haben dann einige geschrieben, ja, ist doch alles selber schuld, hätten sie halt mehr getrunken und wären sie halt ins Freibad gegangen oder hätten sich eine Klimaanlage eingebaut. Und das sind natürlich alles Dinge, das können die Leute nicht. Also die Leute, bei denen ich da war, die waren meistens in irgendwelchen Vorort-Betonbauten, wo halt das Hochhaus sich auch 5 Tage nach der Hitzewelle noch nicht abgekühlt hat, die jetzt nicht mal kurz 5.000 Euro übrig haben, um sich eine Klimaanlage reinzubauen, die auch nicht so sozial integriert sind, dass sie von der Schwiegermutter abgeholt werden und in der Mall gebracht werden, sondern die da oft auf sich alleine gestellt sind. Das ist eine riesen Gerechtigkeitsfrage.
Ja, voll. Das ist voll das Brennglas auf diese Gerechtigkeitsprobleme. Auch die Frage, also auch zum Beispiel Geflüchtete, wenn du in einem Metallcontainer lebst, in der prallen Sonne mit 10 Leuten in einem Raum und da kannst du dir natürlich nicht, geh doch ins Freibad mit den Kindern regelmäßig. Ja, prima. Ne? Also das sind einfach so Ideen. Also auch die, also ehrlich gesagt, die ganzen Diskussionen, die auf LinkedIn stattfinden, sind halt aus einer sehr privilegierten Perspektive so. Dann kaufe ich mir halt eine Klimaanlage für mein Haus. Naja, oder ziehe irgendwohin um. Also es ist einfach ein großes Privileg. Was mich auch noch interessiert bei den Gesundheitsfällen, sind dir denn auch Schwangere und Kinder begegnet schon?
Mir im Notarztdienst jetzt in der Hitzewelle zum Glück nicht, weil die meistens, es gar nicht so weit kommen lassen, dass der Rettungsdienst kommt, sondern sich rechtzeitig Hilfe suchen, weil sie das meistens können. Das kenne ich tatsächlich nur aus Zahlen und aber auch aus dem direkten Familienumkreis. Meine Schwester war in der Zeit hochschwanger in der Gyn in München und die sind gerade in eine der großen München-Kliniken ist in ein neues Haus umgezogen und glaubst du, die haben Klimaanlagen in den Patientenzimmern? Natürlich nicht. Und wir wissen ganz klar aus den Zahlen, dass in Hitzewellen Frühgeburtlichkeit zunimmt, SGA, also leichte Kinder, also zu leichte Kinder bei der Geburt und so weiter und dass es viele weitere Folgen für schwangere Kleinkinder hat. Aber leider schaffen es selbst da die Kliniken, die jetzt gebaut werden, noch nicht zu kühlen in den Patientenzimmern, wo die Schwangeren liegen.
Ja, es ist ja wirklich, also ich sag mal, wenn sie nur in Anführungszeichen nicht kühlen würden. Aber es ist ja wirklich, dann haben die Zimmer immer noch riesige Fenster, Südausrichtung, keine außenliegende Verschattung oder keine ausreichend funktionierende außenliegende Verschattung, keine Möglichkeit quer zu lüften. Und es ist wirklich so wenigstens eine grüne Fassade. So. Also und es ist alles kein Hexenwerk, ja, eigentlich. Und über Politik kommen wir noch. Ich habe das Gefühl, wir haben so eine Liste an Sachen, die wir dann gleich nochmal politisch uns angucken. Sind hier denn noch, also das ist ja jetzt Hitze, ne, als Klimawandelfolge, wir haben schon gesagt, wir sind da irgendwie beide, glaube ich, auch sehr sensibilisiert über die letzten Jahre, das zu sehen. Sind dir denn auch noch andere Klimawandelfolgen schon begegnet als Arzt?
Also im Notarztdienst war es jetzt wirklich vor allem die Hitze in der Hitzewelle. Was mir sonst noch begegnet ist, auch ein ganz anderes Thema, Migration und Klimaflucht. Mhm. Ich war die letzten beiden Sommer jeweils mit SS Humanity auf dem Mittelmeer in der Seenotrettung, wo viele Menschen aus insbesondere Libyen aufbrechen, um vom afrikanischen Kontinent nach Europa zu fliehen. Und ich dachte beim ersten Mal, ja, komplett anderes Thema, so, aber auch wichtig, Flucht, Migration, Gerechtigkeit, globale Gerechtigkeit, Neokolonialismus und so weiter, aber hatte das erst gar nicht. Und da war ich es auch nur aus dem Lehrbuch kannte, mit Klima und Gesundheit zusammengebracht. Aber mir haben die Menschen dort ungefragt berichtet, dass sie ganz klar vor Klimawandelfolgen liegen und haben das auch so benannt. Menschen beispielsweise aus Bangladesch, deren Land überflutet wurde. Dann Menschen aus Pakistan, die gesagt haben, entweder ist Wasser da und zerstört die Ernte oder es ist kein Wasser da und zerstört die Ernte. Wir haben nichts mehr zu beißen. Es geht einfach nicht mehr. Und da wissen wir auch aus der Literatur, dass insbesondere an Orten, wo Dürre herrscht, die Menschen beispielsweise in die Städte gehen, das dann zu Bürgerkrieg führen kann und das auch einen Großteil oder einen großen Anteil an vielen der Konflikte hat, beispielsweise für den syrischen Bürgerkrieg ist das sehr gut untersucht. Ja, und auf dem Schiff ist es mir nochmal sehr klar geworden, dass auch das wieder ein Thema ist, von dem ich zwar wusste, ich hatte es aber noch nicht direkt erlebt. Da hatte ich es dann erlebt und dann hat es direkt natürlich was mit mir gemacht.
Es ist spannend, dass du Bangladesch erwähnst, weil ich habe mal, war das 2017, für 6 Wochen in Bangladesch in der Slum-Ambulanz gearbeitet, in Chittagong. Das ist die zweitgrößte Stadt nach Dhaka. 14 Millionen Menschen leben da. 4000 Personen pro Quadratkilometer. Das sind einfach sehr, sehr, sehr viele Menschen. Und das war für mich eine extrem beeindruckende Erfahrung. Also ich habe vorher in Ghana und in Malawi gearbeitet und das waren auch eindrucksvolle Erfahrungen, aber die haben mich nicht so krass schockiert wie das. Ich habe in Chittagong geträumt von sauberer Luft. Also es war alles unter so einer Smogwolke. Und ich habe mit in der Ambulanz, in der ich da war, Erste-Hilfe-Kurse gemacht, Reanimationskurse für das Personal. Also ich war quasi, also wir waren 2 deutsche Ärztinnen und eben Personal aus Bangladesch. Zwar haben wir die geschult in der Reanimation von, also wir hatten natürlich keine Puppen, sondern haben uns dann so aus Kissen so Puppen gebaut. Und dann haben wir eben einen Erwachsenen, ein Kind und ein Baby gebaut. Warum? Weil die häufigste Todesursache für Kinder in Bangladesch Ertrinken ist. Ne? Weil die natürlich, also die liegen quasi so wie die Niederlande eigentlich, also auf Meeresspiegelniveau oder eigentlich noch ein bisschen weiter drunter. Und auch also die Art und Weise, die Unfälle, an denen dort die Kinder sterben, sind halt Ertrinken. Natürlich können viele auch nicht schwimmen, aber das ist gar nicht der Punkt, sondern dass sie halt einfach überflutet werden. Und das, also diese Tatsache, dass die Luft so schmutzig war, also ich war da auch mit Maske draußen ausschließlich. Ja, da habe ich mich in der Pandemie sehr dran erinnert gefühlt. Also diese Luftverschmutzung, das Wissen, dass die Luftverschmutzung daher kommt, dass unsere Produkte da hergestellt werden, ne? Unsere Kleidung, unser Dünger, unsere Schiffe werden da verschrottet und so weiter. Das habe ich mir alles angucken können dort. Aber das zusammen mit dieser, okay, der Meeresspiegel steigt, das bedeutet hier wirklich, dass Millionen Menschen, also akut lebensbedroht sind und eigentlich gar keine Lebensgrundlage mehr haben. Das war schon echt krass und glaube ich für mich auch so der Start, also der Start in Hitze war mein Notarzteinsatz, aber der Start in so, okay, das können wir jetzt hier nicht so lassen, war glaube ich das. Ne? So bemerkenswert, aber ehrlich gesagt überhaupt nicht überraschend finde ich, dass Leute aus Bangladesch von da fliehen.
Total,
ja, also was bleibt ihnen übrig? Deshalb würde ich ja auch sagen, wer Migration bekämpfen möchte, kann auch Klimaschutz machen. Es ist sehr unlogisch, das nicht zu verknüpfen und keinen Klimaschutz zu wollen und keine Migration, das wird sehr, sehr schwierig werden. Und dann gehen wir doch mal direkt darüber, Jörg. Was denkst du denn so politisch? Ja, du hast es jetzt als Notarzt erlebt, du warst auch im Fernsehen. Wie hast du denn die politische Reaktion wahrgenommen da in den letzten Wochen darauf in Deutschland und vielleicht auch in München?
Ja, wenig. Wir kennen ja die Bilder von anderen großen Naturkatastrophen, erinnern uns an die Ahrtal-Katastrophe, wo alle Politiker dahin reisen und traurig in die Kamera gucken und riesige Sofortpakete und Änderungen ankündigen und das jetzt was getan wird und das investiert wird, das habe ich komplett vermisst, da ist eigentlich nichts passiert. Unser Kanzler hat sich gar nicht zu Wort gemeldet selber, hat über den Sprecher verlauten lassen, dass es jetzt ganz sicher nicht zur Chefsache gemacht wird. Es gibt natürlich LokalpolitikerInnen, die in ihrer Kommune, in ihrem Landkreis betroffen sind, die sich dann auch geäußert haben, über alle Parteien hinweg. Ich war beispielsweise einmal im Gespräch mit einem Vorsitzenden vom Städte- und Gemeindebund, der von der CDU war und der hat das Thema total auf dem Schirm. Für den ist es überhaupt ganz klar, dass er da aktiv wird, um die Menschen in seinen Kreisen und Städten zu schützen in den Kommunen. Von der anderen Seite habe ich sehr wenig wahrgenommen. Und es gibt natürlich Vorschläge, die gibt es schon immer. Die sind Hitzeschutzaktionspläne sind erarbeitet, müssen umgesetzt werden, müssen implementiert werden. Uns ist auch ganz klar an die Politik, was gefordert wird, nämlich zum einen ganz radikaler oder ganz klassischer Klimaschutz, das heißt Minderung der Emissionen, damit die nächste Hitzewelle nicht so krass wird, aber natürlich auch Klimaanpassung. Und bei der Klimaanpassung ist das, worüber gerade vor allem gesprochen wird, nämlich die Klimaanlagen, nur ein kleiner Teil der Lösung. Natürlich gibt es insbesondere beispielsweise Krankenhäuser, Pflegeheime, da müssen wir Klimaanlagen einbauen. Aber viel der Anpassung sind auch Co-Benefits, beispielsweise Bäume zu pflanzen im Stadtgebiet. Die sammeln nicht nur CO2 aus Luft, sondern die machen Schatten und die kühlen. Die verhindern den Heat-Island-Effekt in Städten. Das sind alles No-Brainer, die wir jetzt einfach machen müssen. Und ich hoffe, dass wir es wirklich schaffen, über diesen vermeintlichen Graben zu springen und es parteipolitisch oder ideologisch irgendeiner Partei zuzuordnen, sondern Bäume zu pflanzen, uns anzupassen, zu renaturieren. Klimaschutz im Sinne von Emissionsreduktion zu betreiben, ist einfach nur Gesundheitsschutz.
Ich finde das insbesondere deshalb bemerkenswert, weil du hast es gerade gesagt, ne? Also Klimaschutz muss sein und damit die nächste Hitzewelle nicht so krass ausfällt. Aber die Wahrheit ist ja, wir haben jetzt 1,5 Grad Celsius Erderwärmung erreicht und das CO2, das wir da jetzt in der Atmosphäre drin haben, das ist da erstmal reingebacken für die nächsten 20 Jahre. Das heißt, wir müssen so krass die Emissionen jetzt senken, damit wir irgendwie die Hitzewellen in 20 Jahren besser machen. Aber an das, was wir jetzt erleben, müssen wir uns schlicht und ergreifend irgendwie anpassen und gewöhnen. Und dazu gehört dann eben, ja, noch, wie du es auch gerade gesagt hast, noch viel, viel mehr. Und was mich schon erstaunt, und ich finde es wirklich bemerkenswert, über die letzten Wochen das zu beobachten, dass also die erste Strategie der Klimawandelleugner der fossilen Lobby war, den Klimawandel gibt es nicht, wir verleugnen den, wir versuchen jetzt, ist alles nicht so schlimm. So, das ging dann irgendwann nicht mehr. Dann haben sie gesagt, okay, das wird jetzt alles nicht so schlimm sein. Leider auch unser Bundeskanzler, der gesagt hat, ist ja nicht so, dass wir in 20 Jahren alle sterben oder dass in 20 Jahren die Welt untergeht. Ist noch keine 20 Jahre her, finde ich jetzt so ein bisschen eine gewagte Aussage, fand ich damals schon. Ne? Und auch das, und jetzt ist innerhalb von wenigen Tagen diese Situation so eskaliert, ja, also dass du dich hinstellst und sagst, ey, das sind hier eindeutig Klimatote und das streitet in keinem Krankenhaus irgendjemand ab in Deutschland, weil alle es erlebt haben. Ja, Köln hatte in 2 Tagen 120 Tote mehr als sonst. Also absurd hohe Zahl. Trotzdem hat das irgendwie hat diese rechtspopulistische fossile Lobbyblase es innerhalb kürzester Zeit geschafft, von diesem, das ist alles nicht dringend und bloß nicht unseren Wohlstand gefährden, hinzu, ja, ist alles schrecklich, aber schuld sind die bösen Leute, die sich schon länger damit beschäftigen, weil die wollten keine Klimaanlagen. Wenn die das nur ordentlich gemacht hätten, dann hätten wir überall Klimaanlagen eingebaut. Ja, und es macht mich also auch ein bisschen fassungslos und gleichzeitig bin ich beeindruckt, weil ich das bemerkenswert finde, wie man dieses Framing geschafft hat, in so kurzer Zeit zu setzen. Und wir, die übrigens, also ich seit Jahren, also zugegebenermaßen vor vielen Jahren habe ich das mal behauptet, keine Klimaanlage, das habe ich in den letzten Jahren einfach mit mehr Erfahrung halt auch revidiert, ja, aber jetzt eigentlich durchgehend in so Verteidigungskämpfen sind, schon wieder, obwohl eigentlich das, was wir sagen, sich again bestätigt hat. Ja, das finde ich total bemerkenswert.
Ich meine, die Strategie, die da hinter diesem Playbook steckt, das wir ja vom Tabak kennen, das wir vom Fleisch kennen, wo immer genau. Der Status quo bewahrt werden soll, ist ja nur, ich will mich nicht ändern. Und alles andere soll sich ändern, aber ich nicht oder mein Verhalten nicht. Du hast es sehr gut beschrieben, gerade eine Klimaanlage einzubauen, ist natürlich was, das man auch immer fordern kann. Da muss man sich selber auch noch gar nicht bewegen.
Genau, es sollen halt plötzlich nur alle das Geld haben, das zu machen. Und es ist natürlich total unterkomplex. Warum, haben wir ja schon erzählt. Vielleicht noch als letzter Punkt. Es ist natürlich auch extrem teuer und dauert ewig. Und so, es ist auch nicht so einfach, alles zu klimatisieren. Und am Ende muss man sich auch noch innerhalb der planetaren Grenzen aufhalten. Und was ich aber unabhängig davon aus Kommunikations- und auch aus politischer Perspektive, du hast es gesagt, es gab quasi gar keine Reaktion. Ne? Ich lebe in Berlin. Hier ist jetzt der Bürgermeister quasi gerade zurückgetreten oder tritt jetzt doch nicht mehr bei der Wahl an, weil er gelogen hat bei der letzten Krise. Aber auch die Hitzekrise wurde einfach gar nicht erwähnt. Und dieses Jahr, warum sollte ich das jetzt zur Chefsache machen? Also einerseits denke ich so, man stelle sich doch mal vor, die Ahrtalflut und der Bundeskanzler stellt sich hin und sagt, warum sollte ich das jetzt zur Chefsache machen. Ja. Oder ein Terroranschlag mit 5000 Toten. Also komplett wild. Ich finde aber schon, dass es ein Beispiel gibt, und du bist ja jetzt aus München, dass ich bemerkenswert gut fand, nämlich euer Bürgermeister. Denn München hat ja jetzt gerade noch ein anderes Problem, nämlich Wassermangel. Und das ist ja was ich schon extrem gruselig finde. Und euer Bürgermeister hat da schon sehr, also ganz anders als auf Bundesebene gesagt oder in Berlin gesagt, so hey, wir haben hier erstmal ein Problem, aber wir tun was, und zwar das und das und das. Und es hätte die Bundesregierung durchaus auch tun können, weil es stimmt ja gar nicht, dass die gar nichts tun. Ja? Es stimmt ja nicht, dass da 5 Jahre lang gar nichts passiert ist. Klar, wir haben auch nicht gar keine Klimaanlagen, Und wir haben nicht überall Klimaanlagen, aber es ist so viel im Bereich Hitzeschutz passiert in den letzten Jahren. Das hätte man auch mal stolz vor sich hertragen können. Ja, aber statt das zu machen, ne, so wie in München, der, ne, so, hier ist das Problem, wir haben Wassermangel. Wir bitten euch um eure Mithilfe, weil gemeinsam können wir das hinbekommen, ohne dass wir Verbote machen müssen. Ja, also so. Und dann, also, da, ich habe mir das angeguckt, dieses Video, und habe gedacht, ja, da würde ich jetzt auch sofort freiwillig Wasser sparen in Berlin, auch wenn euch das nichts bringt. So. Ich bin absolut überzeugt davon, wenn am Anfang dieser Hitze, weil als klar wurde, wie lange das dauert, sich ein Bundeskanzler hingestellt hätte und gesagt hätte, hey, das ist jetzt hier eine Hitzewelle, die sich auch zur Krise auswachsen kann. Achten Sie auf sich und Ihre Mitmenschen, das und das. Wir haben hier diese ganzen Hitzeaktionspläne und übrigens Hitzeaktionspläne senken die Sterblichkeit so statistisch um 20-25%. Also wer weiß, wie viele Tote wir ohne Hitzeaktionspläne in Deutschland gehabt hätten. Ja, so, dann hätte man, glaube ich, schon diesen Frust, der es auch gab, ne, auch dein Frust, zu sagen, so, was ist das hier für eine Scheiße? Jetzt sterben hier die Leute und niemand interessiert es. Hätte man vielleicht verhindern können oder zumindest, oder? Was denkst du?
Ich habe bei der Beobachtung des Ganzen ein bisschen Angst bekommen, dass wir so amerikanische Verhältnisse kriegen, wo es nur noch darum geht, den politischen Gegner klein zu halten und auf keinen Fall zuzugeben, dass der mal recht haben könnte. Weil die ganzen Sachen, ja, die jetzt passieren und die wir tun müssen, die wurden von der Opposition in den letzten 10 Jahren immer wieder gefordert. Und jetzt sich als Regierung hinzustellen und zu sagen, ah ja, stimmt, ihr habt recht, wir machen das jetzt auch. Das ist super schwierig, aber das kann man von verantwortungsvollen PolitikerInnen einfach erwarten. Und ich habe Angst, dass es wirklich so wird, dass jetzt das Richtige, parteiübergreifend Richtige, nicht getan wird, aus dem polittaktischen Grund, weil es die Opposition gefordert hat. Und wenn Menschen auch aus der Kommunalpolitik oder so zuhören, springt einfach über diesen Schatten und arbeitet da zusammen, weil es geht jetzt nicht um irgendwelche Taktiererei oder um Recht haben, sondern es geht darum, die Menschen in Deutschland und in Europa zu schützen vor der Klimakrise.
Das ist ein sehr schöner Abschluss. Das werde ich jetzt hier einfach so unterstreichen, weil genau, das ist kein Parteithema, sondern das ist ein Gesellschaftsthema und wir schaffen das auch nur zusammen. Weil wenn wir das nicht zusammen angehen, dann werden sich wohlhabende Menschen, wohlhabende Länder, zu denen viele von euch und uns vermutlich gehören, ja, irgendwie absetzen und einfach sich selbst schützen und das wird unsere Gesellschaft auf Dauer nicht aushalten und das wird nicht funktionieren. Ja, das ist wirklich ein guter Abschluss, deshalb belasse ich es jetzt einfach dabei. Jörg, ich danke dir total dafür, dass du so spontan da warst und ich hoffe, euch Zuhörenden hat diese Folge gefallen. Wir packen die Heidelberger Hitzetabelle und die Kalorliste in die Shownotes und all die anderen Sachen, die wir erwähnt haben. Und Jörg, vielleicht schickst du mir auch noch ein paar Studien, wo du meintest, das kennen wir aus der Wissenschaft, packen wir euch da auch rein. Und wenn ihr mehr zu diesen Themen wissen wollt, dann könnt ihr total gerne auch mein Newsletter abonnieren. Und wenn ihr noch mehr zu wirklich nerdigem Wissen über wie funktioniert das jetzt eigentlich mit der Anpassung des Körpers wissen wollt, die nächste Folge ist die lange angekündigte Folge mit den beiden Sportwissenschaftlern, wo wir genau darüber reden und auch über die Unterschiede zwischen Männern und Frauen in diesem Thema. Und damit nochmal tausend Dank dir, Jörg, dass du da warst.
Ja, hat Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Und bis bald, ihr Lieben. Tschüss.
Ciao.